willkommen zu einer neuen Ausgabe Podcast. Heute zu Gast ist Marie Lohr. Schönen guten Tag, schön, dass du da bist.
Hi.
Marie, du bist Psychotherapeutin. Stell dich doch einmal kurz vor, stell einmal kurz deinen Beruf vor. Was machst du denn so den ganzen Tag?
Erstmal freut es mich, dass ich da sein darf, dass ich hier mit teil sein darf am Podcast. Ich bin Psychotherapeutin und arbeite in der Medienklinik Münchwies. Das ist eine Reha-Klinik für Abhängigkeitserkrankungen und Psychosomatik. Bin dort jetzt seit 6 Jahren angestellt, war da erstmal eine lange Zeit in der Psychosomatik tätig, also ne, habe mit Patienten gearbeitet, die klassisch mit Depressionen, mit Angststörungen, posttraumatischer Belastungsstörung kommen. Und dann jetzt so vor 2, 3 Jahren bin ich in den Bereich der Abhängigkeit gewechselt, auch mit dem, als ich eine leitende Funktion auch dort übernommen habe und habe da erstmal so noch mal intensivere Erfahrungen im Bereich der Sucht auch sammeln können. Ne? Gerade in unserer Klinik ist das immer ein Thema mit, weil wir ja eben beides behandeln. Ja, und ich finde, gerade so der Suchtbereich ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Und ja, die Arbeit dort macht mir extrem viel Spaß.
Von was genau sind die Leute denn da so abhängig? Ist denn das wirklich nur von Drogenabhängigkeiten oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir behandeln Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit, aber auch Menschen, die illegale Drogen konsumiert haben, Leute, die zum Beispiel Amphetamin, Cannabis, Kokain konsumieren oder oft haben wir auch einen Mischkonsum. Wir haben aber auch Leute, die eine stoffungebundene Sucht haben, also die wegen pathologischem Glücksspiel oder einem pathologischen PC-Internetgebrauch da sind, also eine Gaming-Störung quasi, ja.
Und wie oft behandeln Sie PatientInnen, bei denen Cannabiskonsum die Hauptrolle spielt?
Das ist schon häufig der Fall. Ne? Ich kann da gerade keine genauen Zahlen nennen, aber wir sehen schon oft, dass PatientInnen allein wegen einer Cannabisabhängigkeit da sind, komorbid, also ne, begleitend dazu, aber auch noch eine psychische Erkrankung im Hintergrund haben, wie eine rezidivierende, also wiederkehrende Depression zum Beispiel. Und oftmals sehen wir aber auch einen Mischkonsum, dass das Cannabis einfach mit dabei ist. Ne?
Würdest du dann so aus deiner therapeutischen Sicht sagen, dass Cannabis oft der Einstieg für die Leute ist? Du bekommst ja bestimmt mit, wie der ihr Werdegang ist mit den verschiedenen Substanzen. Mhm. Wie würdest du das beurteilen?
Ja, das ist ja eine spannende Frage schon mal so nach der Einstiegsdroge quasi. Ich sehe das so, dass und das ist auch heutzutage auch nicht mehr haltbar, das weiß man inzwischen, dass Cannabis oftmals nicht die Einstiegsdroge ist, sondern Alkohol oder Nikotin. Damit fangen die Leute an, erstmal oft mit dem Alkohol, dann mit dem Nikotin und dann kommt im Verlauf Cannabis vielleicht dann dazu, je nachdem, in welchem Freundeskreis man ist. Und dann kann es sein, dass im Verlauf dann, ich sag mal so, härtere Drogen noch mit dazukommen.
Kannst du grob einschätzen, in welche Altersgruppen besonders betroffen sind bei euch?
Also was wir häufig sehen, ist gerade so das junge Erwachsenenalter, so die Leute, die so anfangen, Mitte, Ende 20 sind. Aber wir haben durchaus auch Leute, PatientInnen, die auch schon älter sind. Aber ich würde sagen, so es reicht so von Anfang 20 bis zu Mitte 40.
Beobachtest du bei jüngeren Menschen, dass die eher Probleme bekommen mit Suchterkrankungen oder spielt das Alter da gar keine Rolle? Also
ich würde sagen, das Alter spielt da weniger eine Rolle, aber umso früher man anfängt, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, auch eine Suchterkrankung zu entwickeln. Ne? Also umso früher man Cannabis konsumiert, je nachdem auch wie der THC-Gehalt ist, wie häufig man es konsumiert, umso eher entwickelt sich auch eine Abhängigkeitserkrankung.
Seht ihr bei Menschen, die früh Cannabis konsumiert haben, einen Unterschied in der Wirkung und in den Problemen, mit denen sie dann zu kämpfen haben, wenn sie bei euch sind, als bei Menschen, die erst spät damit angefangen haben?
Ich würde sagen, es gibt oftmals auch Ähnlichkeiten, was die Funktionalität betrifft. Also das ist auch so ein Aspekt in der Therapie, den wir uns genauer anschauen. Warum hat jemand angefangen zu konsumieren? Und das kann zum Beispiel so ein Grund sein, dass man besser schlafen möchte oder dass man in der Jugend, ne, in einen Freundeskreis rutscht, wo das so gang und gäbe ist und dass man dann mit dazugehören möchte. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt merkt man vielleicht, ach, das tut mir total gut, ich werde da ruhig damit. Das ist bei ADHS oft der Fall, ne, dass die Leute sich dann wirklich mal entspannen können von dieser inneren Unruhe. Und ich würde nicht sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Also es ist doch erstaunlich, auch gerade wenn man PatientInnen hat in der Gruppe, die wirklich unterschiedlichen Alters sind, dass es doch am Ende ähnliche Gründe sind, warum die Leute konsumieren.
Sind die Menschen, die bei euch in Therapie sind, gibt es reine Cannabiskonsumentinnen, die bei euch sind, die nur in Anführungsstrichen nach Cannabis süchtig sind?
Haben wir auch.
Und wie behandelt ihr dann sowas?
Genauso wie die anderen Suchterkrankungen auch. Also generell, vielleicht kann ich ja gerade an der Stelle was zu unserem Konzept auch erzählen.
Gerne.
Es ist so, dass wir generell in unserer Klinik in beiden Abteilungen, also in der Abhängigkeitsabteilung und der Psychosomatik, Wohngruppen haben mit bis zu 12 PatientInnen. Die durchlaufen dann ein Basistherapieprogramm gemeinsam. Das heißt, die haben mehrmals in der Woche gemeinsam Gruppentherapie, die haben Ergotherapie, wo man sowas Künstlerisches macht, was kreativ ist. Die haben verschiedene Sportangebote von Schwimmen, MTT, medizinische Trainingstherapie, Krafttraining, aber auch Angebote sonst auch noch im Sport. Und das machen die alles gemeinsam. So. Und da in der Gruppentherapie wird so das meiste auch erarbeitet. Ne? Da guckt man sich die Themen an rund um die Sucht. Ne? Und dann hat man eben noch ein Einzelgespräch alle 2 Wochen im Abhängigkeitsbereich, in dem man eben gemeinsam mit dem Bezugstherapeut guckt, was sind dahinterliegende Themen auch. Ne? Oder wie ist denn gerade die Lebenssituation? Wie kann man mit einer psychischen Erkrankung umgehen?
Was sind denn so für typische psychische Erkrankungen, die bei einer Cannabissucht einhergehen?
Was wir ganz oft sehen, ist eine Depression. Also so eine niedergeschlagene Symptomatik aus einer niedergeschlagenen Stimmung, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, aber auch so eine Erschöpfung, die da ist, Selbstzweifel. Interessensverlust, also dass man keine Lust hat, zum Beispiel, wenn ein Fußballfan ist, noch zum Verein zu gehen. Das sehen wir oft, ne, dass die Leute erstmal damit so mit Cannabis ihre Depression mit behandeln. Ne? So erstmal in dem Sinne, ich kann dann vielleicht besser schlafen, ich grübel nicht mehr so viel. Und das wird dann aber auch schnell zum Teufelskreis. Ne? Weil man schläft durch Cannabis nicht besser. Man hat den Eindruck, aber es ist nicht so. Es verschlechtert die Schlafqualität. So, und dann, wenn ich merke im ersten Moment, ach, das hilft mir, dann werde ich das weitermachen und dadurch entsteht dann so ein Teufelskreis. Ne? Cannabis führt im Endeffekt dazu, das weiß man, dass depressive Stimmungen verstärkt werden. Das kann zum Beispiel hinten dran liegen, es kann auch eine Angststörung hinten dran liegen, eine soziale Phobie zum Beispiel, ne? Dass man dann, wenn man Cannabis konsumiert, einfach entspannter ist, auch weniger reizüberflutet dann in bestimmten Situationen, dass man die besser bewältigen kann. Bei ADHS spielt es oft eine Rolle, ne? Wie ich eben schon gesagt habe, dass dann so diese Unruhe, die körperlich oder aber innerlich da sein kann, dass die auch damit ein Stück weit reduziert wird. Und das sind alles solche Erkrankungen, wo wir dann wirklich gucken auch, wie kann man die behandeln, aber auch andere Strategien auch entwickeln, die besser helfen. Weil Cannabis oder generell jegliche Sucht ist immer eine Bewältigungsstrategie. So sehen wir das. Ne? Also es ist ja oft so dieses Vorurteil, oder viele haben ein Vorurteil, wenn sie in eine Suchtklinik gehen. Ne? Aber das sind Menschen wie du und ich, sage ich jetzt einfach mal, die in eine Situation gerutscht sind, aus der sie jetzt im Moment ohne Hilfe eben nicht mehr rauskommen. Ne? Und man entwickelt keine Sucht von einem Tag auf den anderen. Ne? Da spielen ganz viele Dinge mit eine Rolle. Und deshalb ist es so, wir sehen dieselben Erkrankungen, die wir in der Psychosomatik haben, auch im Abhängigkeitsbereich, nur plus die Sucht.
Das leitet dann auch schön zu meiner nächsten Frage. Wo fängt denn so eine Sucht an? Also ab wann ist denn jemand süchtig? Kann man sich damit selbst, kann man das bei sich selber gut erkennen? Ist man da, Weisen sich Leute sozusagen selber ein und sagen, ja, ich bin süchtig, oder wie funktioniert das?
Ja, also die Leute kommen erstmal so zu uns, dass ein Reha-Antrag gestellt wurde über die Beratungsstelle meistens, oder dass sie eben im Arzt gemeinsam einen Reha-Antrag gestellt haben. Und es ist so, dass die allermeisten an einen Punkt kommen, an dem sie wirklich am Tiefpunkt sind, ne? Wo sie merken, wow, ich bin gerade in einer Situation, da stürzt gerade alles ein, ich komme so nicht mehr weiter. Es kann sein, dass es Probleme am Arbeitsplatz gegeben hat, ne, dass vielleicht eine Kündigung droht. Es kann sein, dass Partner oder Partnerin sich trennen möchte, oder dass es in der Familie große Probleme gibt, ne, dass man merkt, irgendwie ist, rutscht einem alles aus den Händen. Und das kann ein Punkt sein. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die Leute eher durch eine Fremdmotivation in die Reha kommen. Das heißt, dass vielleicht Angehörige oder Freunde darauf hingewiesen haben, ey, du, dein Konsum ist in der letzten Zeit doch schon ganz schön viel, ne? Vielleicht machst du da mal was. Und man muss sagen, für die Therapie ist ganz entscheidend auch für den Behandlungserfolg, dass die Leute schon auch an den Punkt kommen, wo sie selber merken, ey, das geht so nicht mehr. Ne? Also, dass so eine Eigenmotivation auch da ist, dass man was verändern möchte.
Kann man denn selber an sich irgendwie erkennen, dass man eine Sucht entwickelt hat, irgendwie körperlich oder psychisch?
Ja, kann man erkennen. Wir haben bestimmte Kriterien, an denen wir gucken, liegt eine Abhängigkeit vor. Ne? Das sind 6 Stück. Und ein Kriterium wäre zum Beispiel, dass jemand ein starkes Verlangen danach hat, zu konsumieren. Also immer dann, wenn man merkt, ach, die Gedanken gehen doch schon ganz schön viel an Cannabis. Es ist den ganzen Tag schon im Kopf, ne? Wie das vielleicht abends ist, wenn man Joint raucht. Dann kann das so ein erster Hinweis sein. Aber das alleine reicht auch nicht aus. Ne? Also um wirklich eine Sucht zu erfüllen im engeren Sinne, ist es auch wichtig, dass vielleicht auch eine Toleranzentwicklung vorliegt. Das haben wir bei vielen, ne, die im Verlauf immer mehr konsumieren und auch immer mehr konsumieren müssen, um so denselben Effekt auch zu erreichen. Manche haben Entzugserscheinungen, das ist beim Cannabis aber eher weniger. Das ist wirklich bei denen, die richtig viel konsumiert haben. Ne? Insgesamt sind das eher milde Symptome, so Nervosität, Schlafstörungen, Gereiztheit, schwitzen auch mal. Aber das hält sich eher in Grenzen. Deshalb denken viele auch erstmal nicht, dass sie abhängig sind. Dann ein weiteres Kriterium wäre ein Kontrollverlust. Das heißt, ich konsumiere immer mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Zum Beispiel, man geht auf eine Party und sagt, heute muss ich fahren, oder heute aus irgendeinem Grund konsumiere ich nicht. Und am Ende ist es aber doch wieder passiert. Also man macht mehrere Versuche, damit aufzuhören, aber es klappt nicht. Dann kann es sein, dass man verschiedene Dinge vernachlässigt. Also, dass man die Schule schwänzt, dass man nicht zur Arbeit geht oder vielleicht Freunden absagt, dass man nicht mehr zu seinem Lieblingssport geht. All das zugunsten des Cannabiskonsums. Und dann ist ein Kriterium auch noch, ich setze den Konsum fort, obwohl ich merke, dass es schon Schädigungen gibt. Also es kann sein, ich merke, ich bin depressiv, und auch wenn ich konsumiere, bin ich eigentlich depressiver, aber man konsumiert trotzdem weiter. Wenn es soziale Schädigungen gibt, ne, also dass wirklich jemand sich trennt, oder dass man Konflikte hat, dass man vielleicht auch Konflikte mit der Polizei hat, oder man weiß, es steht irgendwas an und konsumiert trotzdem weiter. Und da gucken wir eben, was ist erfüllt, und davon müssen mindestens 3 Kriterien erfüllt sein, damit man von einer Abhängigkeit sprechen kann. Das heißt, wenn man jetzt ab und zu mal alle paar Monate einen Joint raucht, in geselliger Runde und ich sage mal so, es geht einem gut auch ansonsten, und man erfüllt so seine Pflichten, seinen Alltag, dann würde man noch nicht von einer Abhängigkeit sprechen. Ne? Und es ist auch oft so, dass so dieser Verlauf bis zur Abhängigkeit auch fließend ist. Es gibt sowas wie einen schädlichen Gebrauch auch. Ne? Also wo die Kriterien für eine Abhängigkeitserkrankung noch nicht erfüllt sind, aber wo man schon merkt, es gibt eine Schädigung durch den Konsum.
Kann man denn so plump sagen, dass jeder, der regelmäßig konsumiert, auch süchtig wird? Zwangsläufig?
Die Regelmäßigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ja. Es hängt aber auch immer noch mal mit der Konsummenge, mit dem THC-Gehalt auch zusammen. Alleine die Regelmäßigkeit, das müsste man sich näher anschauen. Ja. Aber immer dann, wenn es mehr wird und wenn es auch eine gewisse Funktionalität hat, ne, wie wir eben gesagt haben, dann lohnt es sich, seinen Konsum näher anzuschauen.
Hat sich deiner Meinung oder deiner Beobachtung nach in den letzten Jahren das Problembewusstsein bei Suchterkrankungen oder auch gerade bei Cannabis-Sucht, daher, dass es jetzt irgendwie, also in meiner Welt irgendwie schon fast zu einem Lifestyle geworden ist, es ist ja jetzt teillegalisiert worden und so, hat sich das da ein bisschen verändert in den letzten Jahren bei gerade jüngeren Menschen? Ist das Bewusstsein irgendwie ein bisschen größer geworden oder wie schätzt du das ein?
Das Bewusstsein wofür?
Für die Folgen, die möglichen Folgen von Cannabiskonsum und die Sucht danach zum Beispiel.
Ich habe so den Eindruck, wenn ich jetzt so an die Cannabis-Gruppe, also so eine Indikativgruppe, die wir auch machen, zurückdenke, dass viele doch sehr überrascht sind über die Folgen, die es geben kann. Und dass vielen auch gar nicht so klar ist, wenn sie das jetzt schon erlebt haben, dass Cannabiskonsum eben auch zu drogeninduzierten Psychosen führen kann. Also das ist schon so eine Info, die für manche neu ist. Es ist oftmals so, dass viele auch erstmal ihren Cannabiskonsum auch bagatellisieren, das heißt erstmal kleiner machen, ne? Runterspielen eher. Und durch die Teillegalisierung, glaube ich, kommt das jetzt, dass immer mehr Bewusstsein dafür auch entsteht, auch mithilfe von so einem Podcast, wie ihr den macht. Das finde ich auch ganz wichtig, dass da eine Aufklärung erfolgt, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, was es macht. Dass es auch zu Atemwegserkrankungen führen kann, ne? Dass das Hodenkrebsrisiko bei Männern auch erhöht ist dadurch. Das sind alles so Dinge, die man auch in der Gruppe dann zum Beispiel auch lernt, ne? Welche Folgen kann Cannabiskonsum auch haben.
Gibt es denn typische Entzugserscheinungen von langfristigen Cannabiskonsumenten?
Wir sehen kurzfristig die Entzugssymptome, von denen wir eben schon gesprochen haben. Also dieses Schwitzen, diese innere Unruhe, Schlafstörung, Reizbarkeit. Aber längerfristig sehen wir oft, dass die Leute Probleme haben, sich zu konzentrieren, ne? Also eher so kognitive Beeinträchtigungen dann, was sich im Verlauf aber auch nochmal regenerieren kann. Und das gerade so am Anfang von der Reha, dass die Leute wirklich erstmal brauchen nochmal, um sich richtig zu erholen. Ne? Also gerade wenn die wirklich richtig lange konsumiert haben, und es dauert ja auch wirklich auch eine lange Zeit, bis Cannabis wirklich komplett raus ist aus dem Körper.
Benutzt ihr bei jetzt Cannabis-Abhängigen, Ex-Abhängigen dieselben Therapiemethoden, wie ihr es auch bei anderen Substanzen macht, oder ist das komplett unterschiedlich?
Nee, da haben wir auch ein ähnliches Vorgehen. Ne? Also wir gucken uns an, was ist jetzt das Cannabis-Spezifische? Ne? Also vor allem geht es darum, dass die Leute sich austauschen können über ihre Erfahrungen. Ne? Weil gerade in der Gruppentherapie ist so die Erfahrung, nicht alleine zu sein, so das, was wirklich am meisten trägt, würde ich sagen. Das ist ganz wichtig, also dass sie sich austauschen können. Und ansonsten machen wir die Dinge, die wir auch aus der Suchtbehandlung sonst kennen. Wir gucken, was können Rückfallsituationen sein, was sind vielleicht bestimmte Auslöser für Suchtdruck, wie geht man dann damit um. Am Anfang haben wir auch oft Leute, die in die Gruppe kommen, die noch sehr hin und her gerissen sind, will ich das denn wirklich aufgeben, weil unser Ansatz ist eben eine Abstinenz, ne, anzustreben dann auch.
Gibt es da andere Einrichtungen, wo der Ansatz
ist? Ach, es gibt generell Einrichtungen oder Beratungsstellen, die eher so einen kontrollierten Konsum als Ansatz verfolgen. Da gehen wir nicht mit. Wir sagen, Abstinenz sollte doch das Ziel sein, weil wir eben die Erfahrung haben, dass wenn die Leute einen kontrollierten Konsum, also weiterhin doch ab und zu mal kontrolliert konsumieren, dass das nicht so lange gut geht. Also es kann am Anfang mal klappen, ne, dass man vielleicht auf eine Party geht und dann sind die Kumpels von damals und dann raucht man mit denen einen mit. Und das geht vielleicht dann und dann passiert es dann nochmal. Ist die
Schwelle bei Cannabis da sehr gering, dass man rückfällig werden kann?
Generell bei Suchtmitteln. Ne? Also sollte man auf jeden Fall drauf achten. Das ist jetzt egal, bei welchem Suchtmittel, ob jetzt Alkohol oder Amphetamin oder sonstiges. Es ist immer eine Gefahr, ne? Wenn man suchterkrankt ist, es gibt das Suchtgedächtnis, ne? Das erinnert sich ganz schnell nochmal an Situationen beziehungsweise an die Wirkung der Substanz und dann kann man sehr leicht nochmal rückfällig werden, wenn man sich eben diesen Situationen dann aussetzt. Deshalb sagen wir, Der Ansatz sollte eine Abstinenz sein. Das heißt, man konsumiert gar nicht mehr, um einfach dieses Risiko nochmal einen Rückfall zu bauen, möglichst zu minimieren. Aber Rückfälle gehören auch mit dazu, muss man auch sagen. Das wissen viele auch, gerade wenn sie so in der ersten Behandlung sind, auch nicht, kommen dann so mit der Idee, ich werde jetzt ab jetzt nie mehr konsumieren. Aber da gucken wir uns eben in der Therapie genau an, was kann denn zu Rückfällen auch führen.
Aber das ist schon das große Ganze der meisten PatientInnen, dass sie dann ihr Leben ohne jegliche Droge verbringen werden, oder?
Ja, das ist für die meisten das Ziel. Ne? Manchmal, je nachdem, wie groß die Veränderungsmotivation auch ist am Anfang oder aus welcher Motivation heraus die Leute da sind, kann es sein, dass die wirklich am Anfang sagen, ach, ich weiß es noch nicht. Im Moment würde ich sagen, ja, aber ich weiß doch nicht, ob das mein ganzes Leben lang so sein wird, ob ich da immer dran festhalten kann. Und dann gucken wir eben in der Gruppe auch, was spricht denn für ein abstinentes Leben? Was kann ein zufriedenes, abstinentes Leben auch sein? Was spricht aber vielleicht auch dagegen im Moment? Und da hilft eben gerade auch eine Gruppe, wenn die Leute ihre Erfahrungen austauschen, wenn die sehen, okay, da ist vielleicht jemand, der hat 20 Jahre konsumiert und hat sich dann aber doch tatsächlich dafür entschieden, jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg der Abstinenz. Ne? Und das kann ja eine Vorbildfunktion auch sein. Und es ist oftmals auch so, dass die Leute dann aus der Gruppe rausgehen. Die kamen vielleicht am Anfang noch und waren noch so total ambivalent. Oh, ne? Wie werde ich das irgendwie in Zukunft machen? Die aber rausgehen und sagen so, ich habe mich entschieden, ich will ein abstinentes Leben führen.
Vielleicht ist das gerade nur ein naiver Gedanke von mir, aber wenn jetzt Menschen zu euch kommen auf, ich sage jetzt mal, aufgrund von Amphetaminkonsum, Sucht, Cannabissucht, da spielt's, aber für die gibt es ja dann auch nicht die Möglichkeit, dass die dann irgendwann nochmal ein Glas Wein trinken, oder? Das wird ihnen ja nicht dazu geraten, dass sie irgendwie ein anderes, das irgendwie...
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es kann nämlich manchmal passieren, dass man, wenn man die eine Substanz weglässt, als Ersatz zu einer anderen Substanz umschwenkt, dass man so eine Suchtverlagerung hat. Und das besprechen wir auch ausführlich in der Therapie und raten schon auch davon ab, auch wenn jetzt keine Abhängigkeit vorliegt, aber wir raten davon ab, jetzt nehmen wir mal an, machen eine Cannabisabhängigkeit. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich trinke aber ab und zu dann doch mal noch ein Glas Wein oder ein Glas Bier, das kann man machen, aber man sollte sich schon auch dessen bewusst sein, das kann natürlich auch ein Risiko sein, dass man eher enthemmt ist und dann eben vielleicht die guten Vorsätze dann doch über Bord wirft. Ne? Dass dann eher so die Tür geöffnet wird, doch nochmal auch Cannabis zu konsumieren. Ne? Weil wir einfach in dem Zustand, wenn wir konsumiert haben, nicht mehr so ganz bewusste Entscheidungen treffen können. Also nicht mehr so weit nach vorne denken. Und das kann ein Risiko sein.
Kannst du sagen, wie lange im Durchschnitt so eine stationäre Behandlung bei euch dauern kann oder dauert? Habt ihr da?
Ja, bei Cannabis sind es 22 Wochen. Und man kann noch 2 Wochen dranhängen. Das heißt, die Leute sind ein halbes Jahr bei uns stationär in der Therapie.
Und kommen die dann auch manchmal nochmal für 22 Wochen?
Es gibt auch Leute, die nochmal kommen. Ja. Also das hört sich jetzt so an wie so eine total lange Zeit. Ne? Das ist es auch. Mhm. Zwischendrin haben auch viele so ein kleines Tief, ne? Wo sie sagen, oh, die Decke fällt mir auf den Kopf. Aber gerade so gegen Ende der Therapie ist es oftmals so, dass dann auch wirklich bestimmte Ängste vielleicht auch nochmal auftauchen. Wenn man so ein halbes Jahr wirklich stationär war in so einem geschützten Setting, dann ist es natürlich nochmal eine Herausforderung, auch wenn man dann danach nochmal so in seinen Alltag zurückkehrt. Und das muss man sich auch klar machen, das braucht auch eine gewisse Zeit. Und die erste Zeit nach der Entwöhnungsbehandlung, die wird anstrengend. Da geht es vor allem darum, die Abstinenz aufrechtzuerhalten. Und das kostet auch Kraft. Ne? Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit den Patienten, Patientinnen auch in der Therapie darauf möglichst hinarbeiten, dass wir gucken, wie geht es denn danach weiter. Und das, was wir empfehlen, ist, je nachdem, wenn noch eine sonstige psychische Erkrankung dahinter liegt, Depression, Angststörung, Trauma, dass wir dann eine ambulante Psychotherapie empfehlen. Und wir empfehlen auch immer eine Suchtnachsorge bei der Beratungsstelle, die vermittelt hat. Oder auch die Teilnahme einer Selbsthilfegruppe. Weil das ist so die Erfahrung, wir haben regelmäßig ehemaligen Treffen, jedes Jahr auch, wo ehemalige Patienten kommen und dann so berichten. Und viele sagen, die Selbsthilfegruppe hat mir total geholfen. Ne? Weil da sind Leute, die sind selber Experten, das ist ohne Therapeut. Und die kann man auch anrufen, die verstehen das auch eher als Angehörige, die vielleicht nicht konsumieren. Ne? Und das ist immer so oftmals so ein Safe Space für die Leute. Ja.
Das haben wir vorhin, habe ich schon den Begriff Teillegalisierung benutzt. Wie stehst du denn aus einer professionellen Sicht dazu?
Ich finde vor allem den Aspekt der Entkriminalisierung wichtig, ne? Gerade so bei diesen Bagatelldelikten. Und dass es auch Bürokratieabbau bedeutet. Gleichzeitig finde ich, sollte man den Aspekt der Prävention auch noch weiter vorantreiben. Also das ist ja jetzt alles so mit im Aufbau. Es wird jetzt viel mehr gemacht, aber es braucht noch mehr. Das würde ich sehr wichtig finden. Und zumal ist es im Moment alles auch ganz unklar, wie geht es denn überhaupt damit weiter?
Meinst du, dass die aktuelle Situation und Lage da auch Auswirkungen auf deinen Beruf und auf deinen Alltag haben kann, dass du vielleicht eventuell mehr Patientinnen bekommst, die irgendwie eine Cannabis-Sucht haben? Oder entwickelt haben?
Das sehen wir im Moment noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in den nächsten Jahren, wenn das mit der Prävention auch gut läuft, dass mehr Leute vielleicht auch therapeutische Angebote wahrnehmen. Das wäre ja zu wünschen. Ich denke mir, es wird Leute geben, die aufgrund der Veränderungen eher zu uns in die Therapie kommen werden. Aber man muss abwarten, wie der Anstieg tatsächlich auch ist.
Hat sich denn durch deine Arbeit deine persönliche Sichtweise auf Cannabiskonsum verändert?
Ja.
Inwiefern?
Seit einiger Zeit ist es so, dass ich mich einfach mehr mit dem Thema Cannabis auseinandersetze. Und vor der Gesetzesänderung war ich auch tatsächlich skeptisch. Was wird das denn so mit sich bringen? Und in dieser ganzen Diskussion um Cannabis fehlt mir die Diskussion um Alkohol. Das ist eine legale Droge, die man überall bekommt, die absolut bagatellisiert wird. Und gerade so im Vergleich zu Cannabis, es ist egal, welche Droge. Ne? Also es ist schon meine Haltung, es ist egal, welche Droge. Jede Droge bringt Risiken mit sich, kann sehr schädlich sein. Deshalb sollte man sich immer bewusst sein, was konsumiert man. Aber wenn man jetzt schaut, im Vergleich zu Alkohol sind die Schädigungen bei Cannabis insgesamt geringer, teilweise aber auch sehr gravierend. Ne? Also man muss immer gucken, auch gerade eine Psychose kann was sehr Gravierendes sein auch, was wirklich den Lebensverlauf auch beeinträchtigt, wenn es in eine Schizophrenie übergeht. Aber ja, im Endeffekt hat so die Arbeit in der Sucht schon bei mir dazu geführt, dass ich das schon viel mehr reflektiere.
Also bist du nicht, höre ich das richtig raus, dass du nicht zufrieden bist mit so der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Alkoholkonsum und der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Cannabiskonsum im Vergleich?
Die Verteufelung von Cannabis im Vergleich zu der Bagatellisierung von Alkohol, das ist eher was, so ein Thema, wo ich sage, da brauchen wir einfach noch viel mehr Aufklärung.
Was würdest du denn zum Abschluss von unserem Gespräch jungen Menschen mitgeben, die halt Interesse daran haben, mal Cannabis auszuprobieren oder zu konsumieren? Was würdest du denen raten? Lasst es sein! Oder was ist aus deiner Sicht wichtig, solchen Leuten mitzuteilen?
Ganz kurz und knapp, trefft eine aufgeklärte Entscheidung.
Marie, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Ansicht mit uns geteilt hast.
Danke.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Statement GmbH im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes. Die in diesem Format geäußerten Ansichten der Teilnehmenden spiegeln nicht zwangsläufig die Position des Ministeriums wider. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.podcast.saarland.